Eindrücke. Wir sind nicht alleine. Und das habe ich diese Woche noch einmal schmerzhaft erleben müssen, weil ich von diesen kleinen Viren und Bakterien angegriffen wurde und eine Erkältung gekämpft habe. Und wir alle kennen das. Wir sehen diese Viren und Bakterien nicht, aber wir kennen die Auswirkung davon. Und ich denke, jeder von uns würde sich einverstanden erklären und sagen, jawohl, diese unsichtbare Welt existiert. Auch wenn wir sie nicht sehen können mit den bloßen Augen, aber sie ist da, sie existiert. Die Auswirkungen sind klar. Das Gleiche gilt für unsere Ohren. Wenn unsere Ohren aufgehen würden, dann könnten wir Mobilgespräche abhören. Wir würden verschiedene Radiosender hören können, weil die sind irgendwo in der Luft. Gell? Die sind ja da. Aber wir können sie nicht hören. Niemand würde das wegrationalisieren. Diese Welt ist uns bewusst. Und das Gleiche gilt für die unsichtbare Welt, die in der Bibel beschrieben sind. Da gibt es eine Welt, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Die himmlische Welt, Gottes Welt, mit all seinen Engeln, aber eben auch eine gottfeindliche Welt, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Aber manchmal, und gewisse Leute mehr, andere weniger, spüren wir die Auswirkungen oder Menschen leiden unter der Auswirkung dieser Welt. Und mit dieser Welt, mit der unsichtbaren Welt, möchten wir uns ein bisschen beschäftigen. Und es geht um einen biblischen Blick, um einen biblischen Einblick in diese Welt. Und übrigens möchte ich sagen, dass wahrscheinlich die meisten Kulturen auf dieser Welt sich einverstanden erklären würden, dass es eine unsichtbare Welt gibt, dass es Geister gibt, die das Leben beeinflussen. Denken wir an Afrika, Animismus oder eben von meiner Tätigkeit, dass ich viel reisen kann. Ich war letztes Jahr in Indien und da hat mir eine Frau von einem Mitarbeiter erklärt, ja natürlich, ich sehe die geistige Welt andauernd, ich sehe verschiedene Dämonen in der Welt. Für sie war das ganz normal. Oder auch in Brasilien oder in Amerika gibt es Menschen, die darunter leiden oder die mit dieser Welt sogar zusammenarbeiten. Gestern Abend ging ich durch, ja, den Blick, genau, und dort war ein Bericht über ein Medium in Zürich, wo eine Journalistin den Selbstversuch gemacht hat und mit einem mit der toten Mutter einen Kontakt aufgenommen hat. Und sie meinte, das schien zu funktionieren. Also da gibt es eine Welt, wo die Menschen auch Hilfe suchen. Und am heutigen Morgen und in den zwei Seminarabenden möchten wir eigentlich folgende Themen anschauen. Und zwar geht es um Gottes Herrschaft in die himmlische Welt. Wir möchten anschauen, der Sieg Jesus über die Mächte der Finsternis, ganz wichtig. Wir kommen von der Sicht des Sieges durch Jesus Christus, dann die biblische Lehre über Engel und rebellische Wesen, also gottfeindliche Wesen, dämonische Kreaturen, gewisse Eingangstore oder mögliche Eingangstore des Feindes im Leben. Und dann schauen wir natürlich praktische Schritte auch an, um in Freiheit und ohne Angst leben zu können oder auch um Menschen helfen zu können, die außerhalb der Kirche sind und irgendwo zeigen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie in Gefangenschaft leben. Also es soll ein biblischer Blick sein, aber auch wirklich sehr praktisch werden. Und darum sage ich, Vorhang auf und lass uns ein bisschen hinter den Vorhang gucken. Und zuerst einmal der Vorhang auf für Dothan. Und ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, Elisa, der Prophet Elisa ist da in Israel umhergezogen und Israel wurde angegriffen von Syrien oder Syrien wollte Israel angreifen und die haben da ihre Pläne geschmiedet und dann gesagt, das ist der beste Plan, so können wir Israel einnehmen. Und dann Elisa hatte ein Wort von Gott und wurde immer informiert über den Plan und hat den König in Israel informiert. Und irgendwann ist da der König von Syrien ausgeflippt und hat gesagt, jemand in unserem Kreis muss da irgendwo Spionage betreiben. Und irgendwann haben dann seine Berater gesagt, nee, niemand ist von deiner Reihe schuld, das ist der Prophet Elisa, der hört einfach so gut von Gott. Den musst du festnehmen und dann wird es einfach. Und dann hat der König gesagt, okay, machen wir. Und der Prophet Elisa und sein Diener haben da in Dothan geschlafen und über Nacht kam da ein riesiges Heer und hat Elisa angegriffen, beziehungsweise war bereit, um Elisa anzugreifen. Da steigen wir in den biblischen Text ein. Da steht nämlich, als Elisas Diener früh am Morgen aufstand, das ist das, leider das Wesen eines Dieners, die müssen ein bisschen vorher aufstehen als die anderen, und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Gell, da kannst du dir vorstellen, der hat seine Augen wahrscheinlich mehrmals gerieben, ob er jetzt da wirklich klar sieht. Und da sah er Folgendes: Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Und dann hat er Elisa gerufen und gesagt: Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Rief er. Doch Elisa beruhigte ihn: Du brauchst keine Angst zu haben. Und da machen wir mal einen kurzen Stopp. Kennst du das auch in deinem Leben? Da ist ein riesiges Problem und das ist dein einziger Blick. Angst kommt auf und du denkst jetzt, was passiert, was kommt? Und dann kommt genau das, was jetzt Elisa sagt: Hey, da gibt es noch eine andere Welt, die dir zur Seite steht. Und da steigen wir wieder ein. Doch Elisa beruhigte ihn: Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete er: Bitte, Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, der ganze Berg war voller Pferde und Streitwagen aus Feuer, die Elisa umringten. Und ich möchte doch anfügen, dass ich überzeugt bin, dass diese Streitwagen, das Heer, das war real, das war nicht einfach eine Vision im Sinne von einer Einbildung, sondern das war Gottes Armee, die seinem Diener Elisa zur Seite kam und gesagt hat: Ich werde für dich kämpfen, der Sieg ist mein. Und ich habe da ein schönes Bild gefunden, das es ein bisschen verdeutlicht. Und dann siehst du die menschliche Armee, wo natürlich in dieser Geschichte auch für den Feind steht, für die gottfeindlichen Mächte. Aber dann konnte der Vorhang aufgetan werden und der Diener und Elisa hatte den Vorhang schon auf. Und dann kam wieder Frieden. Wahrscheinlich ging er nochmals schlafen, ganz ruhig. Aber dann plötzlich hast du wieder Frieden, weil du weißt, da ist eine Lösung, da ist jemand auf meiner Seite. Das ist ganz real, auch wenn ich es mit meinem bloßen Auge nicht sehen kann. Und diesen Vorrang auf brauchen wir in unserem Leben, dass wir immer wieder das tiefe Bewusstsein haben, wir sind nicht alleine, Gott ist mit uns und sein ganzes himmlische Heer mit seinen Engeln, geistlichen Wesen ist auf der Seite seiner Kirche und somit auch auf deiner Seite. Unsere Tochter war eine gewisse Zeit lang wirklich sehr angegriffen. Und meine Frau und ich sind natürlich da immer wieder uns gefragt, was ist los, was machen wir? Und wir haben zu Gott gebetet. Und in einer Nacht hatte ich den folgenden Traum. Ich war im Traum dort und es war eine Hügelkette und da kam so eine schwarze Armee rüber und hat uns angegriffen. Und ich fühlte die Angst so richtig im Traum. Gell? Im Traum hast du ja die Gefühle. Und dann plötzlich wechselte die Szene und ich war in der Nähe von Schaffhausen. Ich war am Rheinfall, am Rifall. Gell? Und ich habe mich im Traum gefragt, was mache ich am Rifall? Weil das ist nicht wirklich, wo ich oft hingehe. Ich finde den schön, aber auch nicht wirklich besonders beeindruckend. Wie auch immer. Und ich habe mich im Traum, Entschuldigung für das. Aber ich war im Traum und habe gesagt, was mache ich am Rifall? Und dann hörte ich eine Stimme, die sagte, es ist nicht der Rifall, es ist ein Rheinfall. Und ich wusste, der Traum ist nicht von mir, so kreativ bin ich nicht. Aber ich wusste, dass Gott mich informiert hatte und sagt, der Angriff, der auf deine Familie da ist, das ist ein Rheinfall. Es wird ein Schuss ins Leere, es ist ein Rohrkrepierer. Der Feind versucht es, aber du bist sicher, du kannst wieder friedlich schlafen. Ich werde für den Sieg sorgen. Und dass immer, wenn die Angst kam oder wenn ich die Situation angeschaut habe, ich einfach laut oder wenn Leute rum waren, innerlich einfach gesagt, Reinfall. Und dann kam wieder der Frieden. Gott hat mir einen Blick in seine Welt gegeben für meine aktuelle Situation von unserer Familie. Und ich wusste, der Angriff geht flöte. Gottes himmlische Welt, starten wir doch mit dem Positiven und wir bleiben heute nicht so lange da, weil das ist ja meistens klarer, wenn es um die gottesgeistliche Welt geht. Wir wissen, der Himmel ist voll. Da ist der, Gott ist nicht alleine, gell? Die Dreieinigkeit ist nicht alleine. Da gibt es geistliche Wesen. Das sehen wir vor allem im Alten Testament von den Propheten, wenn die einen Einblick hatten in den Himmel. Da gibt es schon ein bisschen auch spässige Kreaturen, gell? Mit verschiedenen Augen und wilde Dinge. Und natürlich dann auch die Engel, die Bibel ja auch sagt, dass sie für uns ausgesandt sind als Diener Gottes, auch gerade für die Menschen auf dieser Welt. Also wir sind nicht alleine. Und dann gehen wir zu den gottfeindlichen Mächten. Und die Bibel ruft uns eigentlich zu, dass wir den Fokus nicht auf diese Welt haben sollen. Trotzdem natürlich hat die Bibel einiges zu sagen über diese Welt, aber einiges auch nicht. Und das möchte ich auch vorweg gerade mal sagen, dass die Bibel vieles nicht beantwortet, das uns eigentlich noch gewundrig machen würde. Und immer wenn wir versuchen, auf eine Frage eine Antwort zu bekommen, die Bibel nicht beantwortet, dann wird es komisch, dann wird es schwierig. Und ich denke, ein Wort der Weisheit für mich selber ist immer, wenn Gott eine Frage nicht beantwortet, dann lass sie am besten auch stehen. Aus irgendwelchem Grund hat er sich entschieden, gewisse Dinge nicht zu beantworten. Und damit müssen wir leben oder dürfen leben im Vertrauen, dass er weiß, was er tut. Aber die Bibel hat doch einiges zu sagen. Und ich möchte da mit einem Vers anfangen aus dem 2. Korinther 2, 11, den Paulus sagt. Paulus sagt, damit uns der Satan nicht überliste, denn wir wissen, was er im Sinne hat. Also Paulus wusste, was die Fallen oder was die Taktiken des Feindes war, und aus diesem Grund konnte er widerstehen. Also wir müssen einen gewissen Einblick haben in diese Welt, damit wir siegreich auf dieser Welt leben können. Und diese Welt ist insofern real, weil die Bibel spricht über eine Waffenrüstung in Epheser 6, 11. Warum sollten wir eine Waffenrüstung haben, wenn es keine Angriffe gäbe? Manchmal, nicht immer, aber manchmal gibt es Angriffe. Darum brauchen wir eine Waffenrüstung. Warum sagt sie, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, also nicht gegen Menschen, sondern gegen unsichtbare Mächte, wenn es diese nicht geben würde? Warum sollen wir dem Feind widerstehen? Jakobus 4, Vers 7. Und ihm keinen Raum geben? Epheser 4, Vers 27. Wenn er uns nicht beeinflussen könnte oder wir ihm einen Raum geben könnten. Warum gibt es die Geistesgabe der Geisterunterscheidung, wenn es nicht verschiedene Geister geben würde, die in unser Leben hineinsprechen und wirken könnten? Und warum hat Jesus uns gesendet, Menschen zu befreien, die leiden unter dämonischen Einflüssen, wenn es keine Gefangenschaft gäbe? Also die Bibel ist klar, es gibt gottfeindliche Mächte, die Menschen beeinflussen können. Und die Bibel ist auch klar, was gewisse Eingangstore, mögliche Eingangstore sein könnten. Und um diese möchten wir uns heute ganz kurz kümmern und natürlich dann vor allem in den Seminarabenden tiefer anschauen und dann auch ganz praktisch anschauen, was das bedeutet. Aber eines der Eingangstore, der möglichen Eingangstore, ist natürlich die Gedankenwelt, Lügen, Verwünschungen. Das ist ja klar. Auch wieder Paulus in 2. Korinther 10 ruft uns ja zu, wir sollen jeden Gedanken was? Gefangen nehmen. Also eigentlich, ich sage jetzt mal so, eine Firewall einbauen, dass nicht jeder Gedanke einfach so in unser Hirn hineinkommt und uns beeinflussen kann. Also wir sollen Gedanken gefangen nehmen, und dann geht er weiter und sagt, wenn wir das nicht tun, dann kann aus einem Gedanken was entstehen? Ein Gedankengebäude. Wenn wir das weiter tun, dann entsteht eine Gedankenfestung. Gleichzeitig die gute Nachricht ist, dass Paulus sagt, aber wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen, sondern wir kämpfen mit den göttlichen Waffen, und wir können diese Gedankengebäude zum Einsturz bringen. Also das Erste ist, nicht jeder Gedanke, den du hast, ist von dir. Das ist schon mal eine gute Nachricht, gell? Dass du sagen kannst, wow, das ist befreiend. Gewisse Gedanken sind vielleicht von gottfeindlichen Mächten, aber wir müssen sie gefangen nehmen und ablegen, wegweisen, und das möchten wir gemeinsam anschauen, wie das auch gehen kann. Und es gibt Lügen, die ganze Nationen glauben. Ich war vor 3 Wochen in China und per Zufall hat mich der chinesische Mitarbeiter auf den Berg genommen und gesagt, da hat Mao Zedong die Verfassung geschrieben für China mit der ganzen Kulturrevolution. Und wir wissen, aus der Feder eines Mannes ist 1 Milliarde Menschen und mehrere weiter ein Lügengebäude geglaubt. Natürlich nicht alles war Lüge, aber ein Lügengebäude geglaubt. Und Menschen haben unglaublich gelitten, vor allem natürlich auch die Christen. Was zum guten Glück auch wieder, dass vieles von diesem Gedankengebäude ist zusammengebrochen. Aber denken wir an uns, nur das Wort Abtreibung und andere Stichwörter zeigt uns, dass auch die westliche Welt solche Lügen glauben. Als Nationen, als Gesellschaft haben wir gewisse Lügen akzeptiert. Nicht alle, aber im Gros haben wir diese Lügen akzeptiert. Es geht aber auch persönlich für jeden Einzelnen. Und wenn es um die Gedankengebäude geht, da ist das große Stichwort, geht es um Gottesbild. Wie siehst du Gott? Was denkst du über Gott? Was denkst du über dich selber? Identität. Grundsätzlich der Maßstab, und das werden wir noch genauer anschauen, aber ich kann mir nicht erlauben, einen Gedanken in meinem Kopf zu haben, den Gott nicht in seinem hat. Ich kann mir keinen Gedanken über mich selber erlauben, den Gott nicht über mich denkt oder über mich selber ausspricht. Ich sollte nicht etwas über mich selber aussprechen, das der himmlische Vater nicht über mir ausspricht. Weil wenn ich das mache, dann bin ich ja irgendwo in einer Lüge. Und diese Lüge beeinflusst mich. Wie spreche ich über mich selber? Wie sehe ich mich über mich selber? Sehe ich mich so wie die Bibel in der neuen Identität als erlöste Kinder Gottes sieht? Das werden wir gemeinsam anschauen. Da gibt es einen Einfluss oder kann ein Einfluss sein der gottfeindlichen Mächte. Und meistens entstehen solche Lügen, wenn eine Verletzung da ist. Wenn ich verletzt wurde, wenn irgendwo etwas ist, dann plötzlich bin ich verletzlich für solche Lügen und fange diese an zu glauben über mich selber oder auch über andere. Und da kommen wir gleich zum nächsten, verletzte Herzen und Traumata. Wenn der Mensch durch eine Verletzung oder Trauma, dann ist er irgendwo in seine Schutzmauern tief und dann leider gibt es da, nicht immer ganz klar, aber gibt es da manchmal auch, dass der Feind das ausnützen will, ausnützen kann und dass da sich wie etwas in sein Leben einhakt, wo nachher sich in seinem Leben so auswirken kann. Und da kann ich auch ein persönliches Beispiel dann erzählen, aber zuerst, es geht zum Beispiel über Gewalt, wenn Kinder zum Beispiel Gewalt erleben oder eben auch Mangel erleben. Ich kann auch ein Beispiel geben, nehmen wir eine Pflanze, wie kannst du die Pflanze am schnellsten kaputt machen? Das eine ist, wenn du Gewalt anwendest, gell, die Blätter wegreißt, die Pflanze kaputt machst. Das andere ist, du gibst der Pflanze einfach kein Wasser mehr. Das ist nicht so brutal, aber eigentlich genauso schlimm. Und genauso ist es im Leben von Kindern, meistens Kindern, wenn sie Liebe nicht bekommen haben, Geborgenheit nicht bekommen haben, die Identität nicht bekommen haben, dann ist das auch eine Form von Verletzung, von Trauma, wo der Feind manchmal etwas hineingeben kann, wo die Person später darunter leidet. Natürlich auch bei körperlicher Gewalt, sexueller Gewalt, da ist die Schutzmauer tief und da können sich feindliche Mächte das zunutze machen. Unfälle, Verlust, Todesfälle können solche schwache Momente sein, wo der Feind ausnützen möchte, Schockerlebnisse oder eben seelische Wunden. Als ich im Kindergarten war, lief ich da mit meinem Freund vom Kindergarten nach Hause und da kam ein TÜV-Fahrer und er hat das mit seinem Motor gespielt und wir hatten Freude und irgendwann hat er versucht, mich dazu nehmen und hinten auf den TÜV, um in mir wegzufahren. Ob er das gemacht hat als Witz oder in echt, weiß ich nicht, aber für mich als Fünfjähriger, das war dramatisch. Und jemand hat das dann gesehen, hat die Polizei gerufen, die kam, alles war gut. Aber von diesem Tag an war eine Angst in meinem Leben, die ich vorher nicht kannte. Aber ich war ja zu klein, ich konnte das gar nicht realisieren. Und für mich war es wie normal, man hat Angst. Und ich hatte einfach auf der Straße hatte ich Angst. Aber das war nicht bewusst, das konnte ich auch nicht formulieren. Aber da war immer eine Angst und ich habe gemerkt, später, wenn ich zurückgeschaut habe, ich habe immer wieder zurückgeschaut auf der Hauptstraße, ob wieder etwas kommt. Und irgendwann, und es ging einige Jahre, habe ich realisiert, wow, das ist ja gar nicht normal. Angst ist nicht normal in dieser Form. Und ich habe gemerkt, dass dort der Feind eine Schwachstelle in meinem Leben ausgenutzt hat. Und ich wurde geheilt auch wieder in einem Traum, dass ich gefragt habe, woher kommt diese Angst? Und im Traum habe ich diese Angst wieder so tief erlebt. Und wenn man das nicht kennt, dann ist es schwierig. Das ist nicht eine Angst von dieser Welt. Da merkt man wirklich, da ist etwas Dämonisches dahinter. Und dann habe ich gesehen, wie diese Angst zu einer Kreatur wurde, zu einem Dämonischen. Und ich hörte mich selber sagen, oh, jetzt weiß ich endlich, dass die Angst ein Dämon ist und konnte insofern mit diesem Problem umgehen und die Angst ging und hat mich nie wieder so eingeholt. Also Verletzungen, Traumas können Tore öffnen für diese gottfeindlichen Mächte. Und leider passieren oft diese Eintrittstore, wenn wir schwach sind oder wenn wir eben als Kinder den Schutz bräuchten von unseren Eltern, von Autoritätspersonen. Und wenn das nicht passiert, dann kann leider da etwas passieren, das unschön ist. Gehen wir weiter. Natürlich anhaltende Sünden oder okkulte Praktiken, wenn Menschen bewusst oder auch unbewusst sich mit Wahrsagerei beschäftigen, sich mit Schamanen beschäftigen, mit Medium beschäftigen, Tarotkarten lesen oder zu Menschen gehen, die Tarotkarten lesen, pendeln und so weiter, dann öffnen sie ihre Tore für gottfeindliche Mächte. Darum ist die Bibel klar, da ist ein Ausrufezeichen, ein Warnschild, mach das nicht, Gott hasst das. Warum? Weil wir uns verstricken und gebunden werden von solchen Mächten. Als ich nach der Lehre das erste Mal bei einer Firma arbeitete, bei Swissery, die hatten viel Geld, da gab es rauschende Feste, Weihnachtsfest, und ich sagte, ich mag kein Bier. Was magst du denn? Ich habe gesagt, ja, Champagner ist noch gut. Dann haben die einfach für mich verschiedene Flaschen Champagner. Es war, ja, wie auch immer. Und da war jemand, und der hatte immer, ein junger Mann, der hatte sich immer mit dem Übernatürlichen auseinandergesetzt. Und ich weiß noch heute, wir waren dort, alle waren ein bisschen durch, gell? Aber und plötzlich hat sich auf dem Tisch die Flasche und das Glas einfach bewegt. Und du hast gesehen, der ganze Raum, alle, die es gesehen haben, einfach Angst, pure Angst, was ist jetzt, gell? Weil Menschen einfach mit diesen Praktiken gespielt haben, das holte ich immer ein. Aber die gute Nachricht, und da kommen wir natürlich dazu, du kannst frei werden, Frieden finden, aber nur im Namen von Jesus Christus. Das Schuld und Sühne, das ist etwas, das wir auch ansehen werden, und das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, und doch ist es irgendwo real, wenn Menschen an dir schuldig werden von deinen Vorfahren. Es gibt gewisse Familien, das siehst du ja, das zieht sich etwas wie durch von Generation zu Generation, und die kämpfen dagegen, die sträuben sich dagegen, die sagen, ich werde es anders machen als meine Eltern. Das ist ihr Lebensziel, und irgendwann genau gleich. Sie kommen wie nicht aus dieser Verstrickung heraus. Irgendetwas wie ein Magnet, wie eine Bindung, wie ein Gummiband, sage ich immer. Sie geben alles und irgendwann, boom, sind sie wieder zurück am gleichen Ort. Etwas, das über diese Familie ist, und das werden wir anschauen. Und das haben wir wirklich erlebt, wie Menschen freigesetzt wurden aus diesen Generationen, Flüchen, Bindungen, wie du auch immer nennen möchtest. Und auch Menschen, die sexuell aktiv waren mit verschiedenen Partnern, da kann natürlich, die Bibel sagt ja eigentlich, wir werden eins, wenn wir Geschlechtsverkehr haben. Und da habe ich Menschen erlebt, wenn sie dann diese Bindungen gelöst haben von allen sexuellen Beziehungen, außer die in der Ehe, wie die freigesetzt wurden. Weil einfach dort gewisse Bindungen und geistliche Mächte ein Anrecht hatten, weil sie ja sich eins gemacht haben mit diesen Personen, die das hatten. Also da gibt es ganz viel Raum für Sieg, Befreiung und Frieden. Und da kommen wir jetzt zum schönen Thema heute. Gell? Und das möchten wir anschauen, das wisst ihr ja sicher, dass Jesus Christus Sieger ist, dass er den Sieg hat über all diese gottfeindlichen Mächte. Und trotzdem möchte ich mit euch den Kolosser 2, 14 bis 15 anschauen. Ein gewaltiger Vers, der lohnt sich, sicher mit dem Herzen auswendig zu lernen oder auch wirklich Wort für Wort. Da steht: Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und damit auf ewig vernichtet. Der erste Teil dieses Verses spricht über die Schuld der Menschheit. Und der Vers sagt, dass Gott den Schuldschein, der die Welt oder dich persönlich so schwer belastete, Anrecht gegeben hat den feindlichen Mächten, hat er ans Kreuz genagelt. Also am Kreuz ist das Problem der Schuld gelöst, wenn wir an Jesus Christus glauben. Du bist frei. Und das heißt, keine Verurteilung mehr, keine Scham mehr, keine Schuldgefühle mehr. Frei, freigesprochen. Und da darf etwas explodieren in unseren Herzen. Das ist das Erste. Aber dann kommt das Zweite. Es ist, dann spricht Paulus die gottfeindlichen Mächte an. Und er braucht eigentlich das Bild, ich gehe da mal eines weiter, ich habe kein besseres gefunden, aber ich lade euch ein, in eurem Herzen, in euren Gedanken so ein Bild zu malen. Der Paulus bedient sich dem römischen Triumphzug. Er hat ja in eine römische Kultur hineingesprochen, und wenn ein General einen Sieg errungen hatte, dann bekam er manchmal die Erlaubnis, wenn es wirklich ein gewaltiger Sieg war, es musste ein kompletter Sieg sein, dann durfte er im Triumphzug in Rom einfahren. Und das hieß, dass alle Gefangenen, die wurden bloßgestellt, also entkleidet, die mussten nackt da laufen in Ketten. Alle ihre Waffen, die gesammelt wurden, und Reichtümer dieses Reiches wurden mitgenommen. Die Soldaten liefen da, die Menschen haben gejubelt, gefeiert. Und der General durfte auf dem Siegeswagen vor den Senat fahren, und dann wurde geopfert, und es gab eine riesen Siegesparty. Und natürlich kannten all diese Menschen dieses Bild. Und der Paulus bedient sich diesem Bild und schreibt dann: So hat er, also Jesus, die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Sau gestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Also er sagt eigentlich, er braucht das Bild und sagt, die Mächte und Gewalten wurden entwaffnet oder eben bloßgestellt, also die mussten da mitlaufen, als Jesus zum Vater ging. Diese Mächte, jegliche Gewalten, gottfeindliche Mächte, sind entwaffnet, bloßgestellt, weil Jesus am Kreuz über sie triumphiert hat. Du und ich sind auf der Siegerseite. Natürlich haben sie Autorität, wenn wir ihnen Autorität geben. Wenn wir eben Einfluss Tore in unserem Leben öffnen, dann können sie Autorität haben, aber nur so weit, wie ich ihnen gebe. Und das möchten wir gemeinsam dann im Seminarabend noch tiefer anschauen, vertieft anschauen. Das Kreuz ist der Siegeswagen Gottes, der triumphale und endgültige Sieg über die gottfeindlichen Mächte. Dann das Mandat Jesu. Das kennen wir alle, an verschiedenen Orten sehen wir das Herz von Jesus Christus, dass er gekommen ist, um die Gefangenen zu befreien, Menschen zu heilen, die gute Botschaft zu bringen. Er zitiert ja im Lukas 4, wo es eigentlich um seine Einsetzung geht, wo er in der Synagoge ist und das erste Mal sagt, wieso, dass er auf der Erde ist, zitiert er Jesaja 61 und sagt: Ich bin gekommen, ich bin gesalbt, um die frohe Botschaft zu bringen, die Gefangenen zu befreien und die zerbrochenen Herzens sind, zu heilen. Das ist sein Mandat, für das ist er gekommen. Und dann sehen wir in den Evangelien, dass eigentlich jedes dritte Wunder oder jede dritte Tat von Jesus Christus ist eine Befreiung von einem leidenden Menschen von gottfeindlichen Mächten. Jedes dritte Beispiel. Und ich mag mich noch erinnern, als ich ein junger Pastor war und ich die Evangelium gelesen habe, habe ich mich gefragt, sind denn diese Dinge ausgestorben? Und schön wär's, gell? Die gottfeindlichen Mächte wären ausgestorben, aber das sind sie leider nicht. Oder was ist das Problem? Und irgendwann habe ich natürlich schon auch gemerkt, dass wir uns als Kirche ein bisschen auch so gar nicht mehr mit den Menschen in Berührung kommen, die wirklich unter diesen Problemen leiden. Oder viele Menschen, wo später ich darüber gesprochen habe, die haben gesagt, ich getraute mich nicht, mit jemandem darüber zu sprechen, weil ich Angst habe, dass sie mir gesagt haben, du bist wahnsinnig, du musst in die Klinik. Da haben viele Menschen auch geschwiegen, weil sie Dinge erlebt haben, Dinge gesehen haben, die man eigentlich nicht sehen kann, nicht sehen darf. Und gelitten haben, weil die Kirche keine Antwort hatte, weil die Menschen ihnen nicht gesagt haben, ich verstehe dich, ich kann das nachvollziehen und ich habe eine Lösung und die Lösung ist der Name Jesus Christus und wir werden das gemeinsam anschauen, damit deine Ketten gesprengt werden kann, dass deine Einflusstore geschlossen werden können und du frei in Frieden leben kannst. In der 1. Johannes 3, Vers 8, da steht, dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Da sagt er, warum bin ich gekommen? Ich bin gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Apostelgeschichte habe ich nicht reingenommen, aber ich lese es einfach vor. Apostelgeschichte 10, Vers 38, da steht, Jesus aus Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist und mit Kraft erfüllt. Wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrückt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir kennen ja alle unser Mandat, dein Mandat, mein Mandat, das Mandat der Kirche, wo in jedem Evangelium auf irgendeine Art und Weise vorkommt. Wir lesen das von Markus 16, Vers 15 bis 18, als Jesus Christus, bevor er in den Himmel hinauffuhr, hat er seiner Kirche nochmals das Mandat gegeben. Und es ist das gleiche Mandat, wie er selber gelebt hat auf Erden. Und er sagt, geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Menschen. Diese Zeichen aber werden die Glaubenden begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen erfassen und Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das ist unser Privileg, dass wir Menschen, die in Gefangenschaft sind, Freiheit verkünden dürfen und ihnen helfen können und Wege aufzeigen können, wie sie frei werden können und wieder Frieden in ihrem Herzen finden können. Ich möchte schließen mit dem Zitat von C.S. Lewis, der bekannte Autor, und er hat gesagt, es gibt zwei gleich große, aber entgegengesetzte Irrtümer, in denen die Menschen in Bezug auf den Teufel verfallen kann. Der eine ist, nicht an ihre Existenz zu glauben, der andere ist, an sie zu glauben und ein übertriebenes und ungesundes Interesse an ihnen zu entwickeln. Beides wollen wir vermeiden. Und darum geht es im Seminar. Jesus Christus ist der Sieger, er ist da, um Menschen zu befreien. Es gibt Probleme. Und ich sage bei weitem nicht alle, bei weitem nicht. Aber es gibt Probleme, die sind nicht psychologischer Natur, die sind geistlicher Natur. Und wenn wir Menschen sagen, dass es diese Welt nicht gibt, ist das einfach nur grausam. Es ist wie wenn wir einem Menschen sagen, der an einer Krankheit leidet, wir geben dir das Medikament nicht. Du musst einfach mehr glauben oder stärker Wille entwickeln, mehr Disziplin entwickeln. Geistliche Probleme können nur geistlich gelöst werden. Und ich möchte dir zurufen, wenn du Menschen kennst oder selber unter geistlichen Problemen kämpfst von den gottfeindlichen Mächten, möchte ich dir zurufen, Jesus Christus ist dein Befreier. Ich möchte dir zurufen, es gibt Freiheit. Und du kannst frei werden. In Jesu Namen. Amen. Darf ich euch bitten zum Aufstehen für das Gebet? Ich möchte mit euch beten und eigentlich das gleiche Gebet beten für die, die das möchten. Das Gebet vom Vorhang offen, dass Gott uns die Augen öffnet, damit wir sehen können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auf dem Thron bist. Ich danke dir, dass deine Welt auf unserer Seite steht, dass wir auf der Siegerseite stehen. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du einen Weg bereitet hast, damit wir in den Sieg kommen können, in die Freiheit kommen können, damit wir geheilt werden können und Frieden finden können. Ich danke dir für den Sieg Christi und ich spreche diesen Sieg aus über all unseren Herzen, über all unseren Leben und speziell auch über diesen Menschen, die geistige Kämpfe haben, leiden und speziell auch über Menschen, die an das Seminar kommen, die vielleicht heute gar noch nicht da sind. Dein Sieg ist da. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du mich befreit hast. Ich danke dir, dass du ganz viele Menschen schon befreit hast. Dass du ein Herz hast für die Freiheit und für die Wiederherstellung der Herzen der Menschen. Wir loben dich, wir preisen dich. Amen. Amen.